Konflikte nerven, oder? Dabei sind sie oft das Ehrlichste, was uns in der Zusammenarbeit passieren kann. Weil sie zeigen, wo etwas fehlt. Vertrauen, Klarheit, Beziehung. In dieser Folge geht es genau darum, wie wir Konflikte nicht vermeiden, sondern klären. Wie Teams Nähe und psychologische Sicherheit schaffen und warum Streit manchmal der Anfang von einer echten Kultur ist. Wenn ihr wissen wollt, wie man Konflikte konstruktiv löst, was gute Gesprächsformate in Teams verändern können und warum Beziehungsarbeit nichts Weiches, sondern die Grundlage guter Zusammenarbeit ist, dann bleibt dran. Mit Dana Hoffmann.
In Arbeit, der Podcast mit Sebastian Matthias Skotnik, präsentiert von Expertiv.
Herzlich willkommen und Glück auf zu In Arbeit. Die 30. Folge, 2,5 Jahre. Ich habe gestern Abend da gesessen und kurz drüber nachgedacht. Alter Vater, was vergeht die Zeit? Ich bin total glücklich und dankbar, heute eine Gästin zu haben, die mir über mein Netzwerk empfohlen wurde. Und zwar von Marc Dino Krause von der Sinn- und Wertemanufaktur. Grüße gehen raus. Natürlich habe ich mich im Vorfeld ein Stück weit über meine Gästin informiert und auf ihrem LinkedIn-Profil steht Folgendes. Obacht, ich bin die Kulturista. Moderatorin und, jetzt kommt ein Wort, das kann ich eigentlich gar nicht aussprechen, Facilitatorin mit Haltung. Kulturista ist ein Name für die kluge Rebellin, die lieber unbequeme Fragen stellt, als sich mit leeren Antworten zufrieden zu geben. Klingt irgendwie nach mir. Ich will nicht nur über Kultur reden, ich will sie formen, damit mehr Raum für Klarheit, Vielfalt und mutige Geschichten entsteht. Herzlich willkommen zur 30. Folge. Sie hat den Weg aus Ulm auf sich genommen. Dana Hoffmann.
Guten Morgen. Schön, dass ich da sein darf. Ich musste das kurz wirken lassen. Habe ich das geschrieben? Das ist ja ein richtig geiler Text.
Ich weiß nicht so genau, ob du das geschrieben hast, aber das steht auf jeden Fall auf deinem LinkedIn-Profil.
Ja? Doch, war so, ja? Ja. Du kannst auch gerne dir das klauen, dann bist du jetzt halt der Kulturisto.
Nein, möchte ich gar nicht. Meine Meinung ist, das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Und ich habe dich gestern Abend schon ein wenig kennenlernen dürfen bei gutem Wasser und toller Pizza. Nee, andersrum. Guter Pizza und leckerem Wasser oder so. Und du bist tatsächlich Kulturista. Und warum du das bist, das besprechen wir heute. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Wir sprechen heute über Dinge, die du getan hast, über Dinge, die du noch machen willst und über das, was du bist. Okay?
Okay.
Okay.
Wie viel Zeit hast du?
Eine Menge.
Okay, geht los.
Ihr wisst, wie das läuft. Podcasts leben von Menschen, die zuhören, teilen und weitersagen. Wenn euch In Arbeit gefällt, folgt dem Kanal, werdet Follower, gebt eine Bewertung ab oder empfehlt die Folge weiter. Denn genau das sorgt dafür, dass die Gespräche weitergehen. Mit Menschen, die wirklich was zu sagen haben. Du hast ein Buch geschrieben mit Henrik Mustert.
Mhm. Das ist richtig.
Ich kenne den Namen jetzt.
Uhu. Ja, unser Conflict Culture Playbook. Das wird jetzt ziemlich genau nächste Woche, also Ende September, ein Jahr alt.
Ui.
Uhu.
Und?
Ja, ist geil.
Okay,
sehr gut. Mensch, ist so groß geworden, ging so schnell.
Genau, kommt bald in die Kita.
So.
Warum habt ihr dieses Buch geschrieben? Was war der Antritt?
Tatsächlich kam der Impuls von Hendrik, ganz lieber Freund und Kollege von mir, mit dem ich schon länger zusammenarbeite, mit dem ich schon länger auch Workshops gebe. Und er hat irgendwann gesagt, Mensch, Dana, findest du nicht auch, dass irgendwie dieses Thema Konflikte in der Arbeitswelt, da fehlt irgendwas. Irgendwie werden die Konflikte nicht so richtig geklärt. Häufig ist einfach im Arbeitsalltag keine Zeit, um da mal wirklich sich auch in Ruhe auszutauschen und sich zuzuhören. Und dann kam er um die Ecke und hat gesagt, komm Dana, lass doch ein Buch schreiben.
Okay.
Und wie ich so bin, sage ich, ja klar, gut, schreiben wir halt ein Buch. Ja. Hab vorher noch nie eine Sekunde drüber nachgedacht, jemals irgendein Buch zu schreiben.
Okay, ja.
Und dann haben wir das gemacht.
Ja, dass du leicht anzündbar bist, habe ich gemerkt. In eurem Buch stellt ihr viele Methoden vor. Von Check-in, Check-out bis zu restaurative Circles.
Restorative Circles.
Ja, ich bin mit Anglizismen bin ich nicht verantwortlich.
Nee, sorry, es gibt da keinen schönen, passenden deutschen Begriff für. Wir haben es wirklich versucht.
Ja.
Also irgendwas mit Kreis, so Gesprächskreis oder Klärungskreis, das klang für uns irgendwie falsch, ein bisschen zu sehr vielleicht esoterisch und dieses Wort restaurativ, das gibt es theoretisch im Deutschen, Es benutzt aber niemand und naja, dann können wir es auch gleich Englisch lassen.
Danke für deine Hilfe auf jeden Fall an der Stelle. Gibt es eine Methode, die dich besonders überrascht hat in ihrer Wirkung? Und wenn ja, wie setzt du sie in den Workshops oder bei den Teams konkret ein?
Ja, überraschenderweise sind es die Restorative Circles, die von allen Methoden, die wir in dem Buch gesammelt haben, für mich die neueste, die überraschendste Methode war. Mhm. Und ich glaube auch ansonsten für die meisten Menschen. Das ist keine Methode, die Henrik und ich uns ausgedacht haben. Die gibt es schon ganz, ganz lange. Die kommt, also kurz Opa erzählt von früher, ist in Brasilien entwickelt worden, um dort das Justizsystem zu entlasten. Sprich, Gefängnisse waren voll. Wir hatten, also damals in Brasilien, in Rio, es gab viele Jugendliche, vor allem Straftäter. Und dann hat man sich überlegt, was machen wir jetzt mit denen? Ins Gefängnis können wir die nicht stecken, weil voll.
Ja.
Und dann hat man nach einer anderen ausgleichenden Möglichkeit gesucht. Und so sind damals von Dominik Barter, von einem Facilitator, was das ist, übrigens erkläre ich dir gerne gleich.
Ja, wird auch 100% von mir noch gefordert. Ja.
Genau, ist das entwickelt worden. Und da geht es darum, dass man, ich sage jetzt Täter und Opfer, das vergessen wir aber gleich wieder, weil in diesen Kategorien denken wir gar nicht mehr, dass man Straftäter und Ladenbesitzer oder was da passiert ist, zusammenbringt, in den Austausch bringt, damit ein gegenseitiges Verständnis ermöglicht und am Ende gemeinsam eine Lösung kreiert. Der Gedanke dahinter ist, wir müssen erst etwas klären, einen Konflikt klären. Und jetzt komme ich wieder zurück zu meiner Tätigkeit und in unsere Welt. Wenn wir einen Konflikt haben zwischen zwei oder zwischen mehr Menschen, dann hilft es uns nicht, quasi auf der Oberfläche irgendeine Lösung da schnell drüber zu wischen und zu sagen, alles klar, Frau Müller, Frau Meier, ihr habt Stress im Büro.
Ihr kriegt jetzt eine Blume und alles ist gut.
Ja, oder ich setze euch auseinander oder was weiß ich. Dann ist das zwar an der Oberfläche erstmal gelöst.
Ja, aber der Kern nicht.
So, aber die Klärung hat nicht stattgefunden. Okay, was ist denn da los mit Frau Müller und Frau Meier? Und wie ich das einsetze, ist im Grunde ganz einfach. Entweder ich werde angefragt oder wir werden angefragt, um wirklich bei der Klärung und Lösung eines Konflikts zu helfen. Okay. Dann gehen wir als Facilitatoren da rein. Ja, ich erkläre es gleich. Guck mal,
ich bin immer nur beeindruckt, wie dir das über die Lippen geht.
Ja, aber das mache ich auch nur für dich. Okay. Ich mag das Wort ja auch nicht. Viel wichtiger ist für mich aber eben diese Haltung dahinter. Erst die Klärung. Das ist alles, worum es geht. Wenn wir nicht klären, wenn wir nicht in die Beziehungsarbeit sozusagen einsteigen, dann können wir weder einen Konflikt lösen, noch unser Team entwickeln, noch ein neues Produkt.
Ja, machen wir uns nichts vor. Also Ursache, Symptom. Ne? Natürlich musst du an der Ursache arbeiten, um hinterher auch nachhaltig das wieder gerade zu bringen, gerade im Konfliktmanagement.
Ja, schön, dass du das so siehst. Ich habe nicht das Gefühl, dass in der Arbeitswelt diese Einsicht, diese Haltung schon so wahnsinnig weit verbreitet ist.
Nee, ist sie nicht.
Aber für mich ist es einfach die Essenz von allem, was ich mache, ist dieser Klärungsmoment, ist die Beziehungsarbeit, Menschen und Menschen miteinander in Beziehung zu bringen oder auch Menschen und Themen.
Ihr betont das als zentrale Grundlage. Wie kann eine Führungskraft schon in einem bestehenden Team erste Schritte setzen, wenn Vertrauen bisher eher gering oder noch gar nicht ausgestattet ist?
Also erstmal hast du sehr richtig erkannt, Fleißbienchen an dich.
Dankeschön.
Ohne die Führungskraft ist leider nicht läuft. Also wenn die Führungskraft nicht dahinter steht und nicht wirklich diese Haltung auch lebt und vorlebt, dann wird das nicht funktionieren. Da kann das Team 100-mal irgendwas wollen. Was die psychologische Sicherheit angeht, das ist ja ein Konzept, was wahrscheinlich die meisten deiner Zuhörerinnen und Zuhörer kennen. Man kann in ganz, ganz kleinen Schritten anfangen. Also zum Beispiel, du hast es gerade schon erwähnt, diese ganz einfache Methode Check-in. Jedes Team-Meeting, also auch für mich, jedes Meeting, jeder Workshop fängt an mit einem Check-in. Mit einer Frage, wie bist du gerade da? Was müssen die anderen über dich wissen, damit ihr heute gut zusammenarbeiten könnt? Und das kann sein, weiß ich nicht, mein Kind zahnt, ich habe die Nacht kein Auge zugetan, ich bin heute ein bisschen dünnhäutig. Haken, super gut, die anderen wissen, ach guck mal, der Basti, der ist heute so ein bisschen grummelig, so müssen wir uns aber keine Sorgen machen, wir wissen, worum es geht. Also wir schaffen durch so eine ganz einfache kleine Übung einen Kontext füreinander. Und damit könnte man zum Beispiel, wenn du jetzt die Führungskraft wärst, würde ich sagen, fang doch damit mal an. Das tut nicht weh. Da ist auch kein Zwang dahinter. Mhm. Zwang hilft auch sowieso nie.
Überhaupt nicht.
Und dann kann man das sukzessive aufbauen mit anderen kleinen Interventionen, Methoden, nennen es, wie du willst.
Ja, nahbar. Ne? Nahbarkeit schafft Vertrauen. Ich denke, das ist auch so ein Punkt, der damit in die Karten spielt. Du hast anfangs gesagt, schön, dass ich die Führungskraft mit einbringe. Ich sage, die Führungskraft ist der oder diejenige, die am meisten Kraft hat, Dinge zu bewegen. Und das nicht nur durch Aufdoktrinieren, im Gegenteil, sondern durch Vorleben. Wir haben gestern Abend darüber gesprochen, dass ich schwer in einer Wertekultur lebe und damit arbeite. Und wenn ich mit meinem Netzwerk, Freunden, Bekannten spreche, dann ist es nicht selten der Fall, dass sie mir erzählen, bei uns gibt es eine Wertekultur und wir leben auch nach Werten. Ja. Und dann frage ich, wie wird das denn ins Team transportiert? Das habe ich an die Kühlschranktür in der Küche gehangen. Okay, und weiter? Ja, nix und weiter, das muss ausreichen. Also jetzt mal so ein etwas dröges Beispiel, aber das steht für, und erweitert es ein bisschen, es wird dadurch nicht besser, für viele.
Ja, willkommen in meiner Welt.
Ja, und das ist auch das, was mich im Moment umtreibt, bei all dem, was wir an Stressmomenten und an Herausforderungen um uns herum, wir haben gestern auch über die Wirtschaft gesprochen, das lassen wir heute ein Stück weit sein,
danke,
um uns herum passiert, da emotionale Faktoren nach hinten angestellt werden. Nein.
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 Jetzt erst recht.
Genau, gerade weil müssen wir jetzt, weil ansonsten wird es nur noch negativ. Aber ich will nicht den Teufel an die Wand malen.
Nee, aber das darf ich kurz was ergänzen?
Nein, du bist nicht hier, um zu ergänzen. Du bist nur hier, um zu antworten.
Oh,
natürlich darfst du.
Verzeihung.
Klar.
Nee, weil ich immer so auf diesem Beziehungsthema rumreite. Und ich glaube, das wäre jetzt gerade ein guter Punkt, um das mal zu erklären. Beziehungen aufbauen, Beziehungen stärken, Vertrauen stärken, das heißt nicht, dass wir in einem Team jetzt alle Best Buddies sind und jeden Mittwoch zum Kegeln gehen. Darum geht es nicht, sondern es geht um ein Vertrauen. Und das Vertrauen und stabile Beziehungen sind einfach die Grundlage für eine gute, was auch immer das bedeuten soll, Zusammenarbeit.
Ja.
Auch in Hinblick auf die Produktivität, auch in Hinblick auf zum Beispiel Krankenstand, Kündigung, Fachkräftemangel, das hängt da alles dran. Wenn die Stimmung in einem Team, kannst du dir vielleicht vorstellen, also ich habe das irgendwann mal erlebt, wenn die Stimmung in einem Team wegen eines ungelösten, nicht ausgesprochenen, wie auch immer, Konflikts schlecht ist, dann gehen die Leute und sind vorher lange krankgeschrieben. So. Das heißt, diese Beziehungsarbeit ist die Basis für ein Unternehmen oder für jede Art von Organisation, um stabil und sicher in die Zukunft blicken zu können. Das ist jetzt wichtiger denn je.
Ich gebe dir recht. Wir müssen nicht alle miteinander ein Bier trinken gehen und wir brauchen auch nicht irgendwie Karten kloppen. Ja, auch gut, ja, wenn das so ist, ist es schön.
Welches ist dein liebstes Kartenspiel?
Ich spiele keinen Karten.
Ach so. Okay.
Bin auch eher nicht so der gesellige Typ und sprechen tue ich auch nicht gern.
Nee, merke ich.
Gut. Aber ich bin auch für Homogenität, was nicht heißt, dass ich auch mal knallen darf. Aber immer auf der Sachebene.
Es muss knallen.
Ja.
Das ist das Ding. Wenn wir nicht streiten, wenn wir keine Konflikte haben, dann kommen wir auch nicht weiter.
Wir kommen zu der Frage, ihr unterscheidet zwischen Spannungen, die sich zu Konflikten entwickeln können, und echten Konflikten.
Eine Spannung kann erstmal alles sein. Eine Spannung ist erstmal ein Impuls zur Veränderung.
Yeah.
Eine Spannung muss aber überhaupt nicht negativ sein, in Anführungszeichen, fetten Anführungszeichen, weil Konflikte sind nur auch nicht negativ, nicht immer. Eine Spannung kann auch sein, zum Beispiel, ich möchte unsere Meetingstruktur ändern. Das ist ein Impuls, ich möchte etwas verändern. Das heißt aber nicht, dass ich mich über jemanden ärgere oder mit jemandem Zoff habe.
Das heißt also, Spannung ist nicht so negativ behaftet,
wie
es oftmals so ist in deiner Welt.
Genau, also wenn ich von Spannung rede.
Spannung ist in deiner Welt nicht so negativ behaftet, wie es oft draußen ist.
Genau, deshalb, aber auch da, spannungsbasiertes Arbeiten kennen vielleicht auch die eine oder der andere. Das klingt auch so, als würden wir auf Basis von Streit arbeiten. Das stimmt überhaupt nicht. Spannungen sind Impulse.
Okay.
Ich könnte es auch impulsbasiertes Arbeiten nennen. Genau, und Konflikte sind dann etwas, das entsteht, wenn eine, zum Beispiel eine Spannung, in welche Richtung auch immer diese Spannung ging, nicht geklärt und gelöst wurde. Zum Beispiel, also ich habe die Spannung, irgendwie unsere Meetings, ich hock da immer nur jede Woche 3 Stunden meine Zeit ab, nervt mich total, ich möchte da was ändern. Das ist meine Spannung.
Hm.
Wenn jetzt die Führungskraft sagt, nee, also sehe ich überhaupt nicht, ist doch super duper hier 3 Stunden Däumchen drehen, dann haben wir eventuell einen Konflikt, weil ich mich nicht von ihm verstanden fühle, nicht gesehen fühle.
Verstehe. Und. Okay, das ist dann die nächste Eskalationsstufe, denke ich. Ne?
Genau.
Kommen wir zu schwierigen Gesprächen und Kommunikation. Rollenklarheit und Verantwortung ist dir bestimmt ein Begriff. Rollen- und Zuständigkeitsunsicherheit ist Konfliktursache. Wie gelingt es dir in Workshops oder im Coaching, hier Klarheit herzustellen? Hast du ein Beispiel, wie das gelingen kann?
Also im Workshop sind die Rollen in der Regel relativ klar definiert. Ich bin nämlich die, ich sag's nochmal, Facilitatorin oder Moderatorin oder gerne auch einfach Dana. Das heißt, ich leite diese Runde, diesen Workshop oder was auch immer das ist an. Rollenklarheit spielt vor allem dann eine Rolle, im Arbeitskontext. Und eine Unklarheit über Rollen und Zuständigkeiten kann eben zu Konflikten führen. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, du bist meine Führungskraft im Team.
Ja, gute Vorstellung.
Das ist eine Rolle. Zu dieser Rolle gehören bestimmte Zuständigkeiten. So, und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt. Rollenbasiertes Arbeiten im eigentlichen Sinne, das bedeutet nicht, deinen Titel, deine Position heißt Teamlead tralala und deine Aufgaben sind definiert im Arbeitsvertrag. Das ist nicht die Rolle. Deine Rolle könnte zum Beispiel sein, du bist der Kummerkasten. Das ist eine sehr informelle Rolle, ich gebe es zu, aber dazu gehört, du hast immer ein offenes Ohr, vielleicht hast du auch irgendwie so einen kleinen Briefkasten auf dem Schreibtisch, wo ich meine Sorgen und Nöte rein, was weiß ich. Vielleicht bist du aber auch, hast du auch die Rolle Kommunikation für Projekt XY. Also Rollen entstehen in dem Moment, wo der Bedarf entsteht, zum Beispiel gebunden an Projekte, und die verschwinden dann auch wieder. Und eine Person kann auch ohne Probleme 10 Rollen parallel haben. Eben so informelle Rollen und richtige Rollen und so weiter. Und diese Arbeitsweise erlaubt einfach ein flexibleres Arbeiten und ermöglicht es unter Umständen auch, Menschen außerhalb von ihrem Stellenbeschreibungskorsett Kompetenzen einzubringen. Also du kennst dich super gut mit Fußball aus, so, und du hast da voll das Know-how in der Fankurve XY, ich weiß nicht, wie das hier in Bochum heißt, passiert immer das und das. Und davon kannst du vielleicht etwas ganz Wichtiges für irgendein Projekt ableiten. Wenn du aber nicht diese Rolle hättest, dann würde ich mit dir überhaupt nie über Fußball reden.
Verstehe, was du meinst. Die Vorstellung, dass derjenige, der zulässt, diesen Workshop zu machen im Rollenverständnis, ist meist derjenige, der das finanziert und wirtschaftlich denkt. Da müssen dicke Bretter geboren werden, um zu sagen, hör mal, geh mal weg jetzt, lieber Geldgeber oder lieber Unternehmer, von diesem Denken in dem Cluster, die Anforderungsprofile und die Stellenbeschreibungen müssen erfüllt werden. Wir reden heute mal über was ganz anderes. Der Transfer dahin, den stelle ich mir extrem schwierig vor. Weil was bringt mir das als Unternehmer und was gebe ich so viel Geld aus, herauszufinden, dass die Helga der Kummerkasten ist und der Basti etwas hat, was man aus der Fanszene mitnehmen kann, um ein Projekt zu starten. Du weißt, was ich, ein bisschen provokant jetzt, ne?
Ja, so kenne ich dich. Also erstmal, nein, es ist nicht einfach und auch nicht immer zu 100% möglich, ein, in Anführungszeichen, altes System in so ein rollenbasiertes Arbeiten zu übertragen.
Ja.
Es geht aber auch gar nicht um entweder oder. Man kann doch auch beides machen. Also stellen wir uns vor, wir haben ein Unternehmen, das sehr klassisch hierarchisch strukturiert ist. Alle haben schön ihre Stellenbeschreibung.
Ja, ja, ja.
So, aber für ein Projekt können wir doch einfach mal rausgehen aus diesen Stellenbeschreibungen und einfach mal in Rollen denken. Das ist ein bisschen wie beim Theater. Ich gehe in diese Rolle, spiele das Stück 5-mal und dann gehe ich wieder raus.
Verstehe.
Grundsätzlich bin ich nicht so Fan von diesem Denken, wir müssen uns entscheiden. Wir müssen entweder 100% so oder 100% so. Nein, wir müssen spielerisch auch ein bisschen damit umgehen. Wir dürfen auch mal Sachen ausprobieren und hinterher merken, also dieses Rollending, das hat uns irgendwie alle total durcheinander gebracht, weil wir jetzt irgendwie seit 25 Jahren in diesen klassischen Unternehmensstrukturen arbeiten.
Vor nicht allzu langer Zeit haben wir über Empowerment gesprochen in der Firma. So, und dann ging es auch darum, was kannst du gut und was kann ich gut und wie sind wir beide zusammen gut? Und da kam ich nicht nur immer, ich kann super Excel und ich kann auch super SAP, sondern da kam auch, wenn dein Kind zahnt, dann kann ich die Schulter sein, wo du dich einmal kurz anlehnen kannst, so, ne, im übertragenen Sinne. Aber genau das, darum geht's doch auch.
Es geht darum, die Vielseitigkeit der Menschen in einem Team zu nutzen. Also ich kann mich drüber aufregen, dass du am irgendeinen Wochentag schon wieder völlig verpennt zur Arbeit kommst, weil der VfL am Abend vorher gespielt hat. Oder ich kann sagen, hey geil, der Basti, der hat voll Leidenschaft und der ist super loyal. Mhm. So, und das kann ich nutzen als Führungskraft.
Auf jeden Fall, definitiv. Du bist ja auch Journalistin, habe ich gelesen, gehört. Wir haben darüber gesprochen, glaube ich.
Ja, ich bin, wie man so sagt, von Haus aus Journalistin. Also ich habe
ein schöner Satz übrigens.
Nicht wahr? Ich habe ein Redaktionsvolontariat absolviert. Das heißt, ich darf mich heute nicht mehr Redakteurin nennen, weil ich nicht angestellt bin als Redakteurin. Aber Journalistin bin ich für immer. Das okay. ist eine Haltung.
Und der Hintergrund hilft dir wahrscheinlich bei der schnellen Einarbeitung in komplexe Themen, nehme ich an. Wie nutzt du diese Fähigkeit konkret bei der Arbeit mit Organisationen oder Teams?
Also A, wie du schon gesagt hast, ich arbeite ja durchaus auch mit Teams in Unternehmen, mit deren Themen, also rein professionell, ich überhaupt nichts am Hut habe. So.
Ja.
Und es schadet ja nichts, so grob zu wissen, was machen die Leute da eigentlich den ganzen Tag?
So wie ich dich kenne, ist es sogar wichtig für dich.
Das ist wichtig und ich finde es spannend.
Ja,
also
ja.
jedes Thema kann mein Thema werden, wenn ich es spannend finde. Und
ja.
es gibt nichts, was ich nicht spannend finde, glaube ich. Fluch und Segen, egal. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite habe ich gelernt oder ich glaube, ich konnte das vorher schon ganz gut, offen auf Menschen zuzugehen, Fragen zu stellen und, Achtung, jetzt kommt der Geheimtipp, es geht gar nicht um die Fragen, es geht ums Zuhören.
Kein Scheiß?
Ja, so
ohne
ist das.
Ohne Witz?
Ja. Krass. Sage ich dir jetzt.
Nehme ich heute als Mehrwert mit aus der Sendung, danke. Facilitatorin.
Ja.
Du wechselst als Moderatorin, Reporterin und Coachin zwischen aktiver Gestaltung und beobachtender Haltung. Wie gelingt dir dieser Balanceakt, insbesondere in Konfliktsituationen?
Wie mir das gelingt, das ist gar nicht so sehr was bewusst Methodisches, sondern das ist, und da sind wir wieder bei dem Rollenthema, wenn ich zum Beispiel in einem Team bin und bei der Konfliktklärung unterstütze, dann ist das meine Rolle.
Mhm.
Ich habe keine andere Aufgabe. Es geht mir nicht darum, wie sympathisch finde ich irgendwen oder wie klug finde ich irgendwen oder wie finde ich das alles, sondern meine Rolle, meine einzige Aufgabe ist es, dabei jetzt zu unterstützen. Und ich habe in meinem Berufsleben sehr viele verschiedene Rollen und halte die immer möglichst alle irgendwie in der Luft. Aber wenn ich in der Situation bin, dann ist das meine Rolle. Und es ist macht für mich keinen Unterschied, ob ich auf einer Bühne stehe und durch eine Veranstaltung führe, dann ist das meine Rolle und ich weiß genau, was von mir erwartet wird. Oder ob ich mit einem Team oder mit Führungskräften im Stuhlkreis hocke oder Lego baue oder irgendwas,
verstehe, was
dann
du meinst.
Ist das meine Rolle.
Und in, die Frage, in Konfliktsituationen, bist du dann mehr Coachin, mehr Journalistin oder mehr Moderatorin oder die Quintessenz aus allem oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also ich bin das immer alles, das sind alles Anteile von mir. Wenn ich mich jetzt für eins entscheiden müsste, würde ich keins davon wählen. Coachin, weiß ich nicht, ich bin keine Coachin, ich habe das nicht.
Noch nicht.
Noch nicht, genau. Ich habe das nicht gelernt. Ich stelle die Verbindung her zwischen den Menschen, die hier einen Konflikt miteinander haben. Ganz wichtig, ich bin keine klassische Mediatorin. Also ich sitze da nicht mit Frau Müller und Frau Meier und gucke, dass die wieder zusammenkommen, sondern da sind Frau Müller, Frau Meier, dann ist vielleicht noch der Teamlead, dann ist noch jemand vom Betriebsrat und noch zwei andere Kolleginnen. Weil ich systemisch arbeite. Ich glaube nicht daran, dass sich dieser Konflikt nur zwischen den beiden abspielt. Alle kriegen das mit.
Es gibt sicherlich Konflikte, die tatsächlich nur zwischen zwei Personen und nur in deren Kosmos stattfinden. Ich finde, bei all dem, was du gesagt hast, kommt aber Moderatorin dem am nächsten.
Du triffst einen wunden Punkt. Wenn man mich fragt, was ich beruflich mache, was hin und wieder passiert, ich sage immer, ich bin Moderatorin, weil das für mich der kleinste gemeinsame Nenner ist. Ich könnte auch sagen, ich bin Moderatorin, Facilitatorin, Journalistin, Autorin, Bullshit. Ich bin Moderatorin.
Ja, absolut.
Und ich habe immer dieselbe Haltung.
Ja.
Völlig wurscht, ob Bühne oder ob Stuhlkreis. Mhm. Und dieses Facilitatoren-Thema, das hast ja nicht nur du, lieber Basti, also da sei beruhigt. Das ist ein furchtbares Wort. Und ich benutze es nur sehr in homöopathischen Dosen.
Der Sinn dahinter ist mir gestern Abend, heute Morgen klar geworden, auf jeden Fall. Ich finde, dass mit der Definition, die du gibst, dieses, ich bin Moderatorin. Und dann stellt man sich sofort diese, die du ja auch zum Teil bist, wenn auch nur zu einem geringen, ZDF-Moderatorin vor. Aber das ist so viel mehr dahinter. So, ne? Und cool, finde ich gut. Gab es einen Mentor in deinem Leben?
Ich möchte mich da nicht festlegen auf eine Person, okay, sondern es, ja, es ist die Mischung. Jeden Tag, gefühlt, also nicht jeden Tag, okay, wow. Aber regelmäßig treten Menschen in mein Leben und ich habe, glaube ich, ein gutes Gespür dafür, wer darf reinkommen und wer ist nur auf Besuch und darf dann auch weiter.
Oh, okay, alles klar. Zukunft und Weiterentwicklung. Wie spiegeln sich Themen wie New Work, wir haben gestern Abend schon drüber gesprochen, Diversity oder Mental Health in deiner Arbeit wieder und welche neuen Impulse planst du zukünftig stärker zu setzen?
Also das spielt alles in meiner Arbeit eine Rolle. A, weil ich mich vor nichts wirklich kategorisch verschließen möchte und weil natürlich, also jetzt angefangen bei New Work, was ja gar nicht so wahnsinnig new ist, ich meine, da reden wir auch schon irgendwie 50 Jahre drüber jetzt gefühlt, aber gut. Der Ansatz und der Gedanke dahinter, die Idee dahinter ist großartig und ist letzten Endes immer noch sehr, sehr aktuell. Allerdings, die gängigen New Work-Konzepte, die denken eben dieses Konflikt- und Beziehungsthema nicht so richtig mit. Das heißt, wenn ich jetzt als Unternehmen hingehe und sage, alles klar, wir machen jetzt hier super agiles Arbeiten und New Work hier und Scrum da. So, das heißt, New Work ist wichtig für meine Arbeit, aber ich stelle mich jetzt nicht hin und sage, juhu, New Work und sonst geht gar nichts. Diversity, politische Strömung und so weiter. Ich versuche das alles aufzunehmen und irgendwie für mich zu übersetzen. Also ich gebe mir große Mühe, diskriminierende Formulierungen zu vermeiden. Was nicht heißt, dass das immer klappt, aber ich setze mich sehr kritisch auch mit mir und meiner Sprache auseinander.
Okay. Am Ende muss das Mindset stimmen, genau, weißt du? Und das ist für mich wichtig. Und ich habe langsam den Eindruck, dass wir fangen an, vieles so sehr zu zerreden, dass es hinterher keinen Spaß mehr macht und eher Aggressionen schürt. Wir müssen auch über Dinge sprechen, die nicht funktionieren. So. Und die finden in diesen Themen niemals Platz.
Genau.
Und so wie du vorhin gesagt hast, wir brauchen eine gewisse Konfliktkultur, um erfolgreich zu werden, fange ich oftmals dabei an zu gucken, was geht denn alles nicht? Und dann gucke ich, was geht. Und dann packe ich alles in einen Topf und dann arbeite ich an diesen Themen mit den Kolleginnen und Kollegen oder da, wo ich gerade eben gebraucht werde. Und dann bin ich der Überzeugung, kommt auch was Vernünftiges dabei rum.
Absolut.
Aber immer nur auf eine Seite zu gucken, das kotzt irgendwann an. Ich finde es wesentlich geiler, wenn mich jemand beiseite nimmt nach einer schweren privaten Zeit, ein Kollege oder eine Kollegin beiseite nimmt und sagt, Basti, danke, dass du mir die letzten 3 Monate zugehört hast und ich so sein konnte, wie ich konnte. So sein konnte, wie ich war.
Das ist das größte Kompliment.
Ja, und dann bin ich raus aus dem Game.
Ja.
Dann bin ich raus.
Ja.
Nachhaltiger geht nicht. Und das war nicht provoziert, sondern weil ich bin. Und weil ich mit den Menschen gerne zusammenarbeite. Weil es mir wichtig ist. Nicht nur, weil er erfolgreich ist, sondern weil wir gut passen so auf der Bauchebene. Unsere Wertekultur ist stimmig.
Ja.
Ich gehe gerne zur Arbeit, um den Menschen zu sehen. So.
Genau.
Das ist für mich geiles Arbeit.
Es geht nicht darum, Lebensläufe zu sortieren, auch nicht Profile in Raster zu pressen. Und es geht erst recht nicht um Fließbandarbeit, es geht um Menschen, ums Zuhören, das Potenzial in jedem von uns zu entdecken. Wir bei Expertiv bringen Menschen nicht in Jobs, sondern in ihre berufliche Heimat, ins Ankommen.
Nichtsdestotrotz kann ich alle Mitarbeitenden verstehen, die auch sagen, ich möchte nicht, dass mein Chef von mir weiß dies. Ich möchte nicht mich öffnen. Das bietet Potenzial für XY, wenn es mal nicht mehr so gut läuft. Dann reden wir über eine Basis des Vertrauens, die nicht vorhanden ist. Dann müssen wir über was ganz anderes sprechen.
So.
Ich merke, wir beide verstehen uns. Blick nach vorn. Wenn du 5 bis 10 Jahre in die Zukunft schaust, welche Entwicklungen in der Konfliktkultur oder Arbeitswelt machen dich besonders neugierig oder optimistisch?
Also ich bin ja grundsätzlich ein sehr optimistischer Mensch. Wenn ich jetzt so einen verrückten Traum haben dürfte für in 5 oder 10 Jahren, dann wäre das, glaube ich, der, dass wir uns alle mal ein bisschen beruhigen. Also dieses wild rumagitieren und hier noch eine Methode und hier brauchen wir noch was, das wird uns nicht weiterbringen. Wir müssen in der Organisation, wir müssen stabil werden, wir müssen zusammenrücken. Und dafür hilft es einfach mal durchatmen, mal kurz und mit dem Stuhl so ein bisschen zurückzuwippen und sich die Zeit zu nehmen. Alle sind so wahnsinnig getrieben und noch schneller und noch mehr und noch besser und oh Gott, was ist eigentlich in der Welt los? Und jetzt beruhigen wir uns alle und konzentrieren uns mal auf das, was in unserer nächsten Umgebung, aka im Team oder auch in der Familie oder im Freundeskreis passiert. einfach ein bisschen Gelassenheit würde ich mir wünschen. Und Gelassenheit bedeutet für mich auch, sich Zeit nehmen, zuhören. Also da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Ja.
Und dann sind wir bei Selbstfürsorge. Ja, du gibst, ohne Witz, das passt immer. Ne? Du gibst mir immer das, was ich gerade brauche. Du begleitest regelmäßig Menschen durch Konflikte und emotionale Prozesse und nutzt welche Routinen oder Strategien, um deine eigene psychische Belastbarkeit und Erholung safe zu halten?
Ich würde nicht sagen, dass ich bestimmte Routinen dafür nutze, sondern es ist im Grunde das, was wir vorher kurz besprochen hatten. Ich bin in diesem Moment, bin ich sehr, sehr klar in meiner Rolle.
Ja.
Und wenn ich dann da wieder rausgehe, dann gehe ich auch aus der Rolle raus.
Schaffst du diese Trennung?
Ja, die schaffe ich, aber die schaffe ich natürlich nicht ganz alleine. Also wenn ich ein Team begleite, ich mache das in der Regel nicht alleine, weil es sehr, sehr anstrengend ist. Ich mache das häufig mit Henrik zusammen, aber auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen. Und dann gibt's noch so eine Art Faszi-Debrief, was auch immer, dass wir kurz miteinander auschecken.
Okay, jetzt verstehe ich.
Wie geht's dir? Gibt's noch irgendwas, was du jetzt mit rausnimmst oder so? Aber in der Situation selber, ich bin nicht ein Stein, der da hockt und denkt, oh krass, Konflikt, okay, wow. Sondern ich habe ganz, ganz viele Gefühle in mir. Ich habe auch Gedanken teilweise über die Menschen. Und das ist okay, weil, Überraschung, ich bin auch ein Mensch. Mhm. So. Aber das zieht so durch irgendwie. Das beeinflusst mich nicht. Meine einzige Aufgabe ist es, diesem Team dabei zu helfen, wieder in die Spur zu kommen.
Ich verstehe.
Das ist meine Aufgabe.
Ja.
Und ich helfe Menschen. Und ich kann diesen Menschen nur helfen, wenn ich fokussiert und klar in meiner Rolle bin. Und es kann ja mal passieren, dass irgendein Thema hochkommt, wo ich merke, oh krass, da habe ich jetzt wirklich Schwierigkeiten, da in meiner Rolle zu bleiben, weil mich das irgendwie selber anfasst.
Du hast gerade eben gesagt, du am Anfang und am Ende, weißt du, wie sich das für mich anfühlt, wie ein Entleerprozess? Ist so eine Reinigung, ne?
Ja, genau. Wobei ich jetzt ungern meine PartnerInnen mit Abführmitteln vergleichen möchte. Nee, aber es ist wichtig, sich auch vorher einmal klar zu machen, bin ich in der Lage, diesen Kreis zu begleiten oder habe ich irgendwelche Vorurteile, Meinungen, was auch immer? Gibt es irgendetwas, was mich in meiner Neutralität und Allparteilichkeit beeinflusst?
Okay.
Und dann muss ich unter Umständen sagen, es tut mir leid, ich kann das nicht.
Verstehe.
Ist mir noch nie passiert, Gott sei Dank.
Ja.
Aber die Möglichkeit besteht.
Und ist es gut, dass die Möglichkeit in deinem Kopf auch Platz findet?
Yes.
In meiner Arbeit ist das auch so.
Nein,
dass ich
sagen ist eine Option.
Ja, auf jeden Fall. Das ist extrem wichtig. Ne? Also ich weiß auch, wo meine Arbeit endet.
Ja.
Und ich weiß auch, was ich vermeintlich, ich bin der Überzeugung zu wissen, was ich kann und was ich nicht kann.
Absolut.
Und dann sage ich auch, nicht mein Affe, nicht mein Zirkus.
So ist das.
Fertig.
Ja, und genau, das ist aber gerade in diesem, im weitesten Sinne, Coaching-Tralala-Bereich, ist das ultra wichtig. Ich bin keine Therapeutin.
Und wenn es in Bereiche geht, wo ich sage, das ist nicht meine Kernkompetenz und ich weiß nicht, ob ich es richtig mache, so halbseiden könnte ich und vielleicht mit dem, was ich gerade eben mitbekommen habe aus der Gruppe, könnte ich auch in die richtige Richtung, nein, what the fuck, da gibt's andere für, in meinem Netzwerk oder vielleicht auch nicht. Und dann ist es auch meines Erachtens nach besser und fällt dir wesentlich eher wieder auf die Füße zu sagen, nicht meine Baustelle, mach das mit jemand anderen, ich helfe euch dabei, jemand anderen zu finden.
Genau.
Aber ansonsten nur dieses Thema oder dafür, wofür ich geholt wurde. Du bist Moderatorin auch beim ZDF.
Ja.
Ja, komm, bist du. Volle Kanne machst du.
Entschuldigung, ich mache nicht volle Kanne. Hm. Ich moderiere nicht die Sendung, sondern ich darf eine klitzekleine Rubrik, die ungefähr einmal pro Woche dort ausgestrahlt wird, moderieren vor der Kamera. Und das ist mein liebstes Hobby von allen.
Okay. Ist das so, auch wenn es so klein ist und so schmal und eigentlich gar nicht nennenswert, wolltest du darüber reden?
Hast du Fragen?
Ja.
Interessiert dich das?
Also die da draußen auf jeden Fall.
Alles klar. Aber ich glaube gar nicht, dass die Leute, die deinen Podcast hören, volle Kanne gucken.
Viele, die meinen Podcast hören, erkundigen sich hinterher auch über meinen Gast. Und da gehört volle Kanne dann auch dazu, glaube ich.
Ja, das ist so. Seit ich da bin, also jetzt ungefähr 4 Jahre, glaube ich. Wenn man mich googelt, dann findet man relativ sofort irgendwas mit volle Kanne. Und das verzerrt das Bild ein bisschen, gemessen an der Zeit und auch gemessen an der Bedeutung für mich persönlich, die diese Arbeit erfordert. Also ich erkläre es ganz kurz, bei Volle Kanne gibt es ein Format, das heißt die Besserwisserin.
Genau, da wollte ich auch drauf einsteigen. Ja. Du präsentierst regelmäßig dieses Format und die Inhalte, in denen du Alltagsthemen erklärst.
Genau.
Wie wählst du dafür Themen aus? Wie gelingt dir der Balanceakt zwischen fundierter Recherche, Verständlichkeit und Unterhaltungswert?
Es wäre so schön, wenn ich die Themen auswählen dürfte. Okay. Darf ich aber nicht. Es ist, das ZDF ist komplex in seiner Struktur, die Entscheidungswege auch. Volle Kanne und der Bereich Besserwisserin wird von zwei Redaktionen betreut, nämlich also im weitesten Sinne Unterhaltung und Wissen. Und es ist relativ kompliziert. Auf jeden Fall, ich habe da überhaupt kein Mitspracherecht. Ich kann natürlich Vorschläge machen, aber am Ende kriege ich einen Text, also so eine Art Drehbuch.
Ja.
Auf anderthalb Seiten, ist ein dünnes Buch. Und das machen wir dann. Und mehr habe ich nicht zu tun.
Okay.
Es ist leider so. Aber genau deshalb ist es für mich so eine, ich sage immer, es ist mein Hobby, es ist eigentlich eine Entlastung im Vergleich zu der Arbeit, die ich sonst mache. Wenn ich Bühnenmoderation mache, muss ich sehr kurz, aber sehr tief in ein Thema mich einrecherchieren, muss mich auf verschiedene Leute einstellen und so weiter und so fort. Wenn ich in einem Teamkontext arbeite, dann bin ich da auch mit unterschiedlichen Themen, Gefühlen, Menschen zusammen. Das ist sehr anstrengend.
Mhm, kann ich mir
aber
vorstellen.
Im positiven Sinne, ist ein bisschen wie Sport. So ein Restorative Circle ist, glaube ich, also ich bin noch nie einen Marathon gelaufen, aber ich glaube, man kann das vergleichen, auch von der Zeit dauert so bis zu 4 Stunden.
Okay.
Hab gehört, dass so eine Marathon-Standardzeit. Egal. Und die volle Kanne und die Besserwisserin, da muss ich einfach mal gar nichts machen, sondern ich kriege etwas geliefert und darf vor der Kamera ich selbst sein.
Okay.
Ich darf also albern sein, ich darf da alles machen, ich habe volle Freiheit. Und
du hast mal Hobbyhorsing gemacht, ne?
Ja, auch, das war aber nicht die als Besserwisserin. Ich habe eine Zeit lang auch noch so Mini-Reportagen gemacht, auch für volle Kanne. Der schönste Drehtag für mich war Hobbyhorsing. Kann man sich mal angucken. Da weiß man alles über mich. Eigentlich muss man dann den Podcast gar nicht hören. Das hätte mir vorher klären sollen. Also das ist großartig.
Ja, aber dann brauchen wir den Podcast nicht hören. Das stimmt mit dir nicht. ich bin durch. Aber du hast noch nicht erklärt, was ist Facilitatorin?
Ach so, stimmt. Das bin ich dir noch schuldig. Also Facilitatorin hat nichts zu tun mit Facility Management. Also ich mache nichts mit Häusern oder Mülltonnen oder so.
Ha.
Oder Stromleitungen. Facilitator oder Facilitatorin ist im Grunde jemand, der ein Team in einem Prozess begleitet, Workshops konzipiert und durchführt und verschiedene Interventionen plant, um zu Ziel XY zu kommen.
Okay.
Man kann es aber auch einfach Moderatorin nennen.
Okay.
Also ich mache das so. Deshalb vergiss das Wort.
Ja, ich vergesse auf jeden Fall, weil es erstens für mich viel zu schwer auszusprechen ist und zweitens du für mich Moderatorin bist.
Danke.
Ich habe keine Fragen mehr.
Okay.
Ich bin durch. Hast du in der Kürze der Zeit irgendwas, was du mitnimmst aus dem Podcast?
Ich nehme auf jeden Fall mit, was ich schon geahnt habe, dass wir im selben Team spielen. Nicht Fußball, sondern so was die Haltung und Werte angeht und so weiter. Und dass ich überzeugt davon bin, dass ich hier dem richtigen Menschen die Tür aufgemacht habe.
Okay, alles klar.
Damit meine ich dich.
Ja, ich habe schon verstanden. Ich muss kurz überlegen. Danke dafür. Ja, ich sag danke, dass du da warst. Mir hat's ultra viel Freude gemacht. Gestern Abend schon, heute. Cooler Austausch. Ich glaube, wir sind so ein Stück weit auch von Höchstchen auf Stöckchen beziehungsweise auf selbe Thema. Danke, dass du den Weg aus Ulm in Ulm und um Ulm herum...
Sag es nicht, oh Gott.
Ich musste sein. Ich musste das machen jetzt. Danke, dass du da warst. Komm gut zurück. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht.
Dann konnte ich mit Bochum... Ich bin in dir. Ah, nee.
Ich komm aus dir.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ich hoffe, da draußen hat es euch auch viel Spaß gemacht. Ihr habt das ein oder andere mitgenommen aus Konfliktmanagement am Arbeitsplatz von der Moderatorin Dana. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr Hilfe braucht, wenn ihr meint, euch austauschen zu wollen mit Dana, ich schreibe alles in die Caption der einzelnen, wie nennt man, Portale, wo wir den Podcast ausstrahlen, auf der Seite der Expertiv und. Ihr könnt euch selbst als Gast vorschlagen, wenn ihr meint, ihr gehört hierhin. Ihr könnt andere als Gast vorschlagen. Lasst Liebe da, werdet Follower und passt auf euch auf. Wir bleiben in Arbeit. Glück auf, ciao.
In Arbeit ist eine Westwind-Story. Host Sebastian Matthias Skotnik, exklusiver Partner Expertiv. Redaktion und Produktion Westwind Stories.